Guten Morgen. Wir dürfen heute Morgen in den Römer hineinschauen, Kapitel 12, die Verse 9 bis 16. Römer 12, Verse 9 bis 16. Und wenn Sie heute keine Bibel dabei haben, das macht nichts. Matthias ist super vorbereitet, er hat uns alles ausgedruckt. Wir haben jetzt Luther-Übersetzung hier vor uns und ich lese einmal diese Verse vor. Die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, seid geduldig in Trübsal, seid beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet die euch fluchen, segnet die euch verfolgen. Jetzt bin ich raus. Moment, ich habe so langsam gelesen, jetzt bin ich schon wieder raus. Ne? Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes, untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Das haben wir jetzt gehört, das haben wir gelesen. So, und jetzt sind wir innerlich fertig, jetzt können wir wieder gehen. Ne? Also, das ist echt eine Litanei an Forderungen. Die braucht man doch am Sonntagmorgen nicht haben, oder? Jetzt haben wir so schön geschlafen, gemütlich gefrühstückt, hatten einen guten Kaffee hoffentlich. Und jetzt kommt hier der Paulus mit Lebensweisheiten an, ja, mit so richtigen Glückskekssprüchen, sage ich jetzt mal ganz böse. Und wir sagen uns, ich bin doch jetzt nicht in der Buchhandlung, in der Philosophie-Ecke und schaue mir irgendwelche Titel an, die eins nach dem anderen rausballern, wo ich irgendwie mich herausgefordert fühlen soll, ein gutes, tugendhaftes Leben zu führen. Lieber Paulus, was machst du hier mit uns? Verschon uns doch, ja. Ja, aber heute Morgen kommen wir nicht um diesen Text umhin. Wir müssen und dürfen und wollen uns mit diesen Versen auseinandersetzen. Obwohl wir schon so viel darüber gelesen haben, gehört haben. Uns wurde schon so viel davon nahegebracht. Und diese Begriffe, die wir da haben, die bringen eine leichte Müdigkeit in uns, in mir, auf. Man fühlt sich so ein bisschen genötigt, wieder etwas Wichtiges herauspicken zu müssen, was einem im Leben irgendwie voranbringen soll und das Leben optimieren und verbessern soll. Aber ich möchte heute Morgen eigentlich auf drei Worte eingehen. Es geht Damit geht's ja schon los. Es geht um die Liebe, es geht um das Gute, es geht um das Böse. Wie so oft im Leben, ja. Goethe hat es uns ganz nahe gebracht, wie nahe wir am Guten und am Bösen oft dran sind und wie das mit der Liebe so sich verhält. Nehmen wir heute Morgen doch mal eine ganz andere Perspektive ein. Tun wir mal so, als hätten die Begriffe nichts mit uns direkt zu tun. Als würden wir uns auf keinen dieser Sätze einlassen wollen. Als würden wir einfach nur in der Buchhandlung stehen und über diese Titel einfach so hinweglesen und jetzt als Beobachter heute Morgen einmal uns an diesen Text heranwagen. Als Beobachter, als Analysten, ohne irgendeine innere Verpflichtung zu spüren, ich muss jetzt davon etwas eins zu eins für mich annehmen und übertragen und umsetzen, ohne Druck, ohne Erwartung, ohne Vorschrift. Einfach mal als Beobachter diese Dinge an einem vorbeigehen lassen. Warum machen wir das jetzt mal? Damit wir wertfrei, ohne moralische Anforderung an diese Textpassage drangehen. Weil alles, was hier steht, übt eine Erwartung, übt einen Druck aus. Gucken wir einfach mal als Beobachter hin. Und gehen wir mal rein in die Welt von Paulus. Paulus sitzt in Korinth. Er schreibt seinen ersten Korintherbrief. Das lange Kapitel über 1. Korinther 13, die Liebe, hat er geschrieben. Und was treibt ihn, diesen Paulus in Korinth? Er hat die Gemeinde auf dem Herzen. Er hat seine Geschwister auf dem Herzen. Er ist von der Liebe motiviert, das Beste für seine Geschwister, für seine Freunde, für seine Bekannten, für seine Mitstreiter mit Jesus-Nachfolger. Er will das Beste für sie aufschreiben. Der Paulus sitzt in Korinth und er ist motiviert, etwas auszudrücken in Worten, was ihn im Herzen so ganz tief drin bewegt und berührt und motiviert und lebendig macht und ihm die Frische in seinen Alltag hineingibt. Und wir wollen heute Morgen einfach diese Frage stellen, nicht wie erfülle ich das, sondern die Frage stellen, Paulus, was treibt dich denn? Was treibt dich denn, sowas zu schreiben? Und das Schöne ist, der Paulus gibt uns eigentlich zwei Richtungen vor heute Morgen. Zwei Richtungen, in die wir heute Morgen reinschielen dürfen und schauen dürfen, was steckt da eigentlich für eine Fülle drin. Um dieses Bild von ganz am Anfang nochmal aufzunehmen, da war doch diese Wasserrinne, dieser Baumstamm, wo dieses Wasser geflossen ist, dieses Bild. Und da schauen wir mal hin, welche Richtung zeigt uns der Paulus mit diesem Vers? Wenn wir Paulus fragen, dann hat er zwei Richtungen, die er angibt. Einmal gibt es eine Richtung, die kommt von innen. Und einmal gibt es eine Richtung, die kommt von außen. Und diese innere Richtung, die fragt nicht nach dem Ego, sondern diese innere Richtung, die fragt nach Gott. Und das ist eine Komponente, die wir heute Morgen einfach mal uns auf der Zunge zergehen lassen dürfen. Paulus ist bei dem, was er schreibt, nicht selbst motiviert. Und das finde ich einen riesen Befreiungsschlag für uns. Da ist nichts drin von, ich habe hier eine Liste und die gilt es abzuarbeiten. Nur dann wird's gut in der Gemeinde, nur dann wird's gut in der Familie, nur dann wird's gut in der Gesellschaft, wenn ihr all das erfüllt und einhaltet. Nee, das ist nicht der Grund, warum das Paulus in Korinth sitzt und diesen Brief schreibt. Paulus ist nicht selbst motiviert. Sondern er sagt etwas, was ihn innerlich in seiner Gottesbeziehung so tief bewegt. Wie hat er denn Gott erlebt? Wie hat Gott ihn denn erfüllt? Wie treibt Gott ihn eigentlich an? Ist eine Frage, die wir uns selber persönlich stellen dürfen. Wie erlebe ich Gott? Wie treibt er mich an? Wie bin ich mit ihm unterwegs? Was macht er mit mir? Was macht sein Wort mit mir? Und Paulus spürt, dass er getrieben ist von einer tiefen Liebe für seine Geschwister. Von Freude darüber, wie Gott mit ihm umgeht, wie Gott ihn segnet. Er ist getrieben vom Frieden. Er will es gut machen mit der Gemeinde. Er will, dass Geschwister in Frieden zusammen sind, dass Familien im Frieden untereinander sind. Und Paulus hat etwas, er hat unendlich Geduld in dem, wie er schreibt. Er wiederholt es ja im Galaterbrief, im 2. Korintherbrief. Er schreibt es ja immer wieder an die Gemeinden, an Timotheus, an wen auch immer. Er schreibt es immer wieder, er hat so eine Geduld. Und wenn wir schauen, mit welcher Motivation der Paulus jetzt so von innen heraus getrieben wird, um das aufzuschreiben, dann spricht er eigentlich in Summe summarum davon, dass das, was er hier von sich gibt, nichts mit seinem eigenen zu tun hat, was er will, sondern damit, wie er beschenkt ist durch den Glauben. Die Bibel nennt das Glaubensfrüchte. Was Paulus hier teilt, sind Früchte, die er mitgibt, weil etwas durch Gottes Geist in ihn hineingelegt worden ist. Gott hat ihn beschenkt. Mit Liebe für die Geschwister. Mit Geduld. Das hat er nicht selber gemacht. Wenn es nach dem Paulus gegangen wäre, hätte er sich viel gestritten. Dann hätte es Wortglaubereien gegeben, noch und nöcher. Dann wäre die Bibel sehr destruktiv geworden, wenn es nur von Paulus selbst motiviert geschrieben gewesen wäre. Nee, er ist erfüllt worden von Gottes Gegenwart und das möchte er mitteilen. Das ist die gute Nachricht, die der Paulus hat. Und er redet hier nicht von den sogenannten Geistesgaben, die die Christen haben. Die Geistesgaben, die haben mit der Frucht des Heiligen Geistes nicht, es ist nicht das Gleiche. Eine Geistesgabe, das ist eine Begabung, eine Fähigkeit, die auf den Charakter zugeschnitten ist, die vielfältig in der Gemeinde vorkommt. Der eine hat etwas, der andere hat es nicht. Es ist unterschiedlich portioniert. Je nach Typ, je nach Charakter, je nach Beschaffenheit von der Person ist eine Geistesgabe, wie wir sozusagen im Glauben unterwegs sind, eine ganz individuelle, persönliche Geschichte. Aber die Geistesfrucht, das, was Gott dem Glaubenden ins Herz hineingibt, diese Geistesfrucht ist bei allen Gläubigen gleich vorhanden. Es gibt keinen Gläubigen, der sagt, ich habe halt den Frieden nicht. Das ist nicht meine Begabung. Falsches Thema, ja? Es geht nicht um die Begabung, es geht um das, was der Glaube an Jesus in mir auslöst. Und diese Glaubensfrucht trägt jeder Gläubige in sich. Das ist jedem grundsätzlich geschenkt, weil Gottes Gegenwart in diesem Gläubigen da ist. Und Gottes Gegenwart bringt die Liebe, bringt die Freude, bringt den Frieden, bringt eben diese Glaubensfrüchte mit sich. Darum hat jeder Christ die Garantie, die gleiche innere Bewegtheit, die gleiche innere Segnung zu haben, die auch den Paulus antreibt, zu schreiben. Das ist der Reichtum von Gläubigen, dass sie von Gottes Geist erfüllt sind und dass Gottes Geist jedem in gleicher Weise gegeben wird. Nicht in der Geistesgabe, aber in der Geistesversorgung mit der Geistesfrucht. Braucht man wirklich den Heiligen Geist, um diese Dinge umzusetzen, diesen Glauben leben zu können? Schaffe ich es nicht aus mir selbst heraus, fröhlich zu sein? Schaffe ich es nicht aus mir selbst heraus, Liebe zu haben, gut zu sein zu meinen Mitmenschen, dem Frieden nachzustreben? Schaffe ich das nicht alleine? Ich brauche doch dafür nicht Gott. Ich muss doch dafür nicht in einer Glaubensbeziehung stehen. Ich muss mich doch nicht abhängig machen von einem, den ich nicht sehen kann. Das schaffe ich doch allein. Warum sollte ich den Gott brauchen? Das ist eine ganz schwierige Frage. Bin ich im Frieden, weil ich dazu fähig bin? Oder bin ich im Frieden, weil es Gott schenkt? Liebe ich meine Mitmenschen, weil ich bin halt gut erzogen, ja, und ich weiß, wie man das macht? Oder weil es mir Gott geschenkt hat, dass ich meine Mitmenschen liebe? Und da merken wir schauen uns gegenseitig immer nur vor die Stirn. Wir wissen das nicht. Ob jetzt Andreas, ne? Ob wir uns jetzt lieb haben, weil wir halt nett sind, oder ob wir uns lieb haben, weil es ein Geschenk Gottes ist. Wissen wir's? Wir wissen es nicht. Wie kann ich es also erfahren für mich, dass meine Haltung im Leben, dass meine Art, gut mit anderen umzugehen, nicht böse zu sein, Gutes zu wollen, zu segnen. Woher will ich denn wissen, dass es von Gott kommt und nicht von mir? Von meiner Erziehung, von meinem Anstandsdenken, von meiner Tugendhaftigkeit, woher will ich das denn wissen? Wir merken es an der Tatsache, wie schnell wir ermüden. Gestern haben wir Klausurtag gehabt und dann haben wir so ein bisschen über unsere Ziele geredet von 2024. Jetzt muss ich mich mal outen, ne? Und ich habe gesagt, ja, ich will ermutigen für die Mitarbeit. Und dann haben wir so geredet, haben wir unsere Ziele erreicht und habe ich gesagt, Leute, ich habe meine Ziele nicht erreicht. Ja, ich habe versucht zu ermutigen und es ging irgendwie nach hinten los und ich habe jetzt da keinen Bock. Ja, so. Also, wo war denn die Motivation her? Habe ich wirklich in jedem Moment aus der Perspektive, aus der Glaubenstiefe heraus ermutigt oder war da manchmal auch eigener Wille dabei? Und die Ermüdung ist immer ein Zeichen dafür, dass wir mit der eigenen Perspektive unterwegs sind. Wenn die Liebe an die Grenzen kommt, dann sagen wir, guten Morgen Mensch, da bin ich. Aber Jesus zeigt uns, nee, die Liebe geht über meine eigene Kapazität hinaus, die geht sogar bis dahin, dass ich Feinde lieben kann. Und da müssen wir immer, da geben wir auf, das schaffen wir nicht, das geht nicht mehr. Und wir merken immer da, wo ich eine Grenze habe, da hört bei mir das Menschliche, das Tugendhafte, das Sittliche, das Angetrainierte, da hört es auf. Und dann ist die Frage, ist Gottes Kapazität in meinem Leben überhaupt vorhanden, um das, was Gott schenken kann in mein Herz hinein, dann auch aufblühen lassen zu können. Deswegen bei dieser ersten Richtung, die der Paulus vorgibt, ist die Frage, woher kommt eigentlich diese Freude, diese Kraft? Die kommt aus der Barmherzigkeit Gottes, aus der Gegenwart, dass wir wissen, wir sind mit Jesus unterwegs und er hat einen primären Einfluss in mein Leben. Da kommt die Kraft her. Er ist die Ressource, er sagt, ich bin die Liebe Gottes. Ich bin der Friede Gottes. Und es ist er, der durch mich hindurch etwas schenkt, wozu ich selber nicht in der Lage bin. Und ihm das zu erlauben, dass er das darf in mir, das nennt man Glaube und Nachfolge. Also woher kommt das? Aus der Barmherzigkeit Gottes. Wozu kommt das? Dass ich ein gutes Lebensgefühl habe, dass ich unter die ganze Liste ein Häkchen machen kann und sagen kann, wow, was bin ich für ein guter Mensch? Wozu dient das denn? Um einen Druck aufzubauen, damit ich in den Himmel komme? Um in den Spiegel gucken zu können und ein gutes Gefühl zu kriegen? Wozu schreibt der Paulus sowas auf? Paulus hat nicht sich im Blick, wenn er das schreibt. Paulus hat die Gemeinde im Blick, wenn er das schreibt. Wozu soll ich segnend und friedevoll, voller Freude und Ermutigung, geduldig in Liebe unterwegs sein für meine Geschwister? Sie so zu lieben, wie er mich liebt. Für meine Geschwister. Ich bin doch nicht in Solo-Mission auf dieser Erde unterwegs, sondern um meinem Gegenüber die Liebe Gottes, die Gegenwart Gottes, die Treue Gottes, das Bewahren Gottes zu leben, zu zeigen, mit hineinzunehmen. Als ein lebendiges Zeugnis, dass Gott mich segnet, segne ich meine Mitmenschen. Liebe ich meinen Mitmenschen, weil Gott mich liebt. Und dann merken wir, das ist nicht nur ein Addieren, sondern es ist ein Multiplizieren von dem, was ich selber in meiner Glaubensbeziehung, ja, wie ich mich Gott selber aussetze. So kann ich auch meinen Glauben ausstrahlen mit meinem Umfeld, bei meinen Mitmenschen. Also, woher kommt es, dass Paulus so schreibt, weil er Barmherzigkeit Gottes an sich erfährt? Er setzt sich Gottes Gegenwart aus und spürt, Gott entlarvt mich, ja, aber wozu? Um mich zu lieben, mir zu vergeben, mich anzunehmen. Um zu sagen, mit deiner ganzen Begrenzung, mit deiner ganzen Endlichkeit, bist du bei mir, dem Ewigen, der über alles hinaus zu erreichen und zu vermögen vermag, bei dem bist du doch richtig aufgehoben. Ich halte dich doch. Ich gebe dir den Frieden. Du kannst es weitergeben. Du kannst es leben. Und das ist für mich als Person ein ganz wichtiger Moment, dass ich weiß, mache ich es aus mir selbst heraus oder lasse ich mich beschenken? Und ich werde es an meinem Müdigkeitslevel werde ich es merken. Bis zu einem gewissen Grad schaffen wir es allein. Aber dann kommt der Moment, dann kommt die Situation, dann kommt der Konflikt, dann kommt die Enttäuschung und dann sagen wir, jetzt habe ich auch genug. Und da ist die Frage, darf Gott ansetzen? Darf er wirken? Darf er da sein? Die zweite Richtung, die der Paulus gibt bei dieser Textpassage ist, wohin geht diese Fülle der Gottesgegenwart? Wohin geht das? Wohin richtet sich das aus in meinem Leben? Wir haben die Geschwister einerseits, aber auf der anderen Seite sind wir in einem Alltag unterwegs, wo die Menschen ganz simpel bewerten. Ist der nett? Oder ist der nicht nett? Ist der gut oder ist der schlecht? Menschen haben ein ganz einfaches Muster, um andere Menschen zu kategorisieren, einzuordnen, zu bewerten. Und Menschen gucken immer nach gut und nach schlecht. Der ist für mich oder der ist gegen mich. Auf den kann ich mich verlassen oder ach komm, den lasse ich besser. Um den mache ich einen Bogen rum. Menschen sind simpel. Und jetzt ist die Haltung, die der Paulus hier reinlegt in die Gemeinde. Die Haltung ist, die er eigentlich aus dem Korintherbrief nimmt, freu dich mit denen, die sich freuen, weine mit denen, die traurig sind. Lebe im Alltag diese Gottesbeziehung, die du erfährst für dich persönlich, lebe sie wie ein Echo in deinem Umfeld. Lass die Menschen spüren, wie Gott dich liebt. Lass die Menschen spüren, wie Gott dir vergibt. Lass die Menschen spüren, wie Gott dich segnet, wie du dich dem Segen Gottes aussetzt. Und da merken wir, es geht nicht um die Leistung, die ich nach außen trage, sondern es geht wie immer um diese Beziehungsintensität, die ich mit Jesus habe. Nicht nur Bibelverschen lernen, sondern das Herz öffnen. Nicht nur alles richtig machen wollen, sondern sich in dieser Empfindlichkeit und in dieser mit unserem Stolz und unserem Hochmut vor den lebendigen Gott treten und sagen, da bin ich jetzt. Versuch's mal mit mir. Du wirst keine Chance haben. Machen wir das doch mal. Uns in diese Gottesbeziehung mit unserem echten, wahren Wesen hineinstellen und nicht nur mit einer falschen Demut, irgendwie geheuchelt, der liebe Gott, ja, hier bin ich und hier will ich mit dir dienen, sondern nee, mit unserem Ego, mit unserem Ich, mit unserer Selbstbehauptung vor den lebendigen Gott stehen und sagen, was willst du mit mir, mit meiner Person, was willst du denn damit? Kommst du damit klar? Und wir werden spüren, wenn wir uns dieser Beziehung aussetzen, dass wir geschaffene Wesen sind, mit denen Gott zurechtkommt. Wir müssen ihm nicht irgendwie in einer besonderen Weise was vormachen. Die Welt und unser Umfeld, die kriegen nur ein Echo mit von dem, was wirklich in unserem tiefen Herzen passiert, in unserer Gottesbeziehung. Deswegen ist es viel wichtiger, dass wir uns dieser Beziehung stellen, dass wir uns dieser Beziehung aussetzen, dass wir sie pflegen und vertiefen. Weil das sind alles nur Früchte. Früchte des Glaubens, die entstehen. Das sind nicht Tugenden, die ich anwende, um Gott zu begegnen, sondern das sind Ergebnisse, Nebenwirkungen von einer tiefen Gottesbeziehung, die ich möchte. Und deswegen die Einladung heute Morgen für uns, nicht in die Leistung zu treten, nicht unsere Tugendhaftigkeit zu pflegen, sondern der Wunsch, diese Gottesbeziehung an uns wirken zu lassen. Im Wissen, dass unsere Mitmenschen gespiegelt kriegen, wie wir im Glauben unterwegs sind. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir von dir erfüllt werden durch deinen Geist. Danke, dass wir ehrlich sein dürfen bei dir und mit dir. Danke, dass du nicht die Leistung abfragst, sondern dass die Beziehung zu dir uns in unserem ganzen Handeln verändert. Und ich bitte dich um deinen Segen für uns, dass wir nahe an dich ranrücken und dich erleben dürfen, wie du in unser Leben hineinsprichst. Amen.